Auto, Motor und Sport erklärt Spezial. Alltag mit dem E-Auto. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Kia.
Elektroautos sind die Gewinner im Corona-Jahr 2020. Während die Neuzulassungen insgesamt um 19% zurückgingen, nahm der Absatz von E-Autos um gut 200% zu. Der Anteil an den Neuzulassungen lag schon bei 6,7%. Aber auf was haben sich die gut 194.000 E-Autokäufer da eingelassen? Wie funktioniert der Alltag mit der neuen Antriebsart? Werden wir 2021 immer wieder mit leerem Akku Gestrandete sehen, bei denen nicht mal mehr der Warnblinker funktioniert? Über den Alltag mit dem E-Auto will ich heute mit Alex Bloch sprechen. Und damit herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Automotor und Sport erklärt. Mein Name ist Gerd Stegmeier und ich freue mich sehr, heute mit Alex fachsimpeln zu dürfen. Alex Bloch ist Chefreporter Technik von Automotor und Sport und genau der Richtige für unser Thema. Denn er moderiert nicht nur bei Vox Automobil, sondern ist auch der Bloch vom Bloch erklärt, unserem erfolgreichsten Format im YouTube-Channel von Automotor und Sport. Außerdem hat er Elektrotechnik studiert und jede Menge Elektroautos ausprobiert. Guten Morgen, lieber Alex.
Guten Morgen.
Du bist wie ich im Homeoffice, nehme ich an.
Ja, ich sitze hier wirklich im Homeoffice und ich muss gleich dazu sagen, falls man irgendwann mal ein minimales Schnarchen hört, das ist mein Hund, der im Homeoffice dabei liegt und zuguckt, wie ich hier podcaste.
Sehr gut, sehr gut. Du darfst ja trotz Homeoffice immer mal wieder in ein E-Auto steigen. Welches hattest du denn zuletzt in den Fingern?
Das E-Auto, das ich zuletzt in den Fingern hatte, war ein Honda E. Und da war ich sehr begeistert von vielen Dingen bei dem Auto. Muss ehrlich sagen, habe ich dann kurz danach sogar mal auf der Honda-Webseite geguckt, was das Ding so im Monat kostet. Aber das ist jetzt, gestern war das. Das war das letzte Elektroauto, das ich gefahren bin.
Ja, wow. Also du bist durchaus auch Elektroauto begeistert. Aber glaubst du denn, dass der momentane Boom nur von der Förderung herkommt? Oder denkst du, das ist jetzt wirklich die Zukunft?
Ich glaube, es sind zwei Dinge. Also zum einen liegt es natürlich an der Förderung. Man darf sich da keine Illusionen hingeben. Da sind nicht nur besonders ökologisch engagierte Menschen da draußen, sondern die gucken natürlich auch auf den Geldbeutel. Und wenn die sehen, dass Elektroautos massiv gefördert werden, dann ist das ein Riesenbonus für die Elektroautos. Und das sieht man auch an den Verkaufszahlen. Aber insgesamt ist das Angebot an Elektroautos deutlich größer geworden. Sie sind auch in einen Preisbereich hineingerutscht, wo eben auch viele normale Autofahrer drüber nachdenken. Und man darf auch nicht vergessen, Elektroautos machen auch einfach Spaß und ich glaube, das kriegen immer mehr Menschen mit.
Verstehe. Aber glaubst du, dass sich jetzt so mancher nur von der Förderung da hat hinreißen lassen, sich ein E-Auto zu kaufen, obwohl es gar nicht so gut zu ihm passt? Beziehungsweise anders gefragt, gibt es denn Profile, die nicht zu einem E-Auto passen, wo die Leute dann nachher feststellen, sie kommen damit nicht klar? Oder umgekehrt, welche Profile passen denn besonders gut zu einem E-Auto?
Also grundsätzlich würde ich sogar sagen, dass ein Elektroauto zu fast jedem Fahrprofil passt. Das Entscheidende ist eben, dass man sich vorher genau Gedanken darüber macht, welche Anwendungen habe ich, welche Strecken fahre ich, wo kann ich laden, dass ich also nicht blauäugig in den Kauf hineingehe und mich später wundere, dass das nicht so funktioniert, wie ich das haben möchte. Natürlich gibt es immer Extremfälle. Besonders einfach ist es, wenn ich kurze oder mittlere Strecken fahre, dann kann ich sehr, sehr viel zu Hause laden. Wenn ich aber jetzt ein Vielfahrer bin, der ganz viele lange Strecken abfahren muss, bei dem es auf jede Minute drauf ankommt, der gerade auch im Winter hohe Streckenleistungen hat und auch mal aufs platte Land rausfährt, dann kann es schon sein, dass das Elektroauto für ihn solche Nachteile hat, dass er erstmal sagt, nee, da bin ich mit dem Verbrenner noch besser dran.
Du sagst also, der klassische Handelsreisende, den siehst du eher nicht im E-Auto, für den, der eigentlich bisher eher im TDI oder in anderen Dieseln unterwegs war, wird mit einem E-Auto noch nicht so richtig glücklich, oder?
Das kann eher schwierig sein. Es ist alles immer eine Frage der Planung, aber ich weiß es selbst, bei der Hinfahrt geht's noch, aber wenn man jetzt auf einer Reise ist und man will nach Hause fahren, dann ist eigentlich jede 10 Minuten, die man früher zu Hause ist, sind wichtig. Und wenn du dann nochmal eine halbe, dreiviertel Stunde an der Ladestation stehen musst, ist das jetzt nicht etwas, was unbedingt deine Laune hebt. Aber trotzdem, es ist alles organisierbar, sagen wir es mal so. Aber ich möchte jetzt keinem vorschreiben und sagen, das geht immer, sondern es gibt einfach Leute, die sind da etwas zeitsensibel und sagen, nee, das ist für mich noch keine Lösung.
Okay, also du sagst, man muss unbedingt vorher mal sich seine Fahrten und seine Profile ein bisschen anschauen. Was braucht man? Aber was glaubst du, wo müsste man unbedingt laden können?
Also die allerwichtigste Lademöglichkeit ist zu Hause. Über drei Viertel der Ladungen finden zu Hause statt. Das ist auch der große Vorteil am Elektroauto, weil ich kenne wenig Häuser oder Wohnungen, wo davor direkt eine Tankstelle steht. Und beim Elektroauto kann ich das machen. Ich stelle es abends hin, habe es morgens vollgeladen. Deswegen sollte man da eine vernünftige Lademöglichkeit haben. Nicht 230 Volt, sondern eine vernünftige Wallbox, die in vielen Bundesländern ja auch entsprechend gefördert wird. Leider nicht in allen vernünftig, aber in vielen. Und dann brauche ich natürlich für die Reise meine Schnelllader, HPC, High Power Charger. Und die sollten eben im Umkreis, wenn ich reisen möchte, auch zur Verfügung stehen. Ich muss mich natürlich informieren bei meinen typischen Strecken. Habe ich da auf der Autobahn was? Da gibt's auch noch Nachholbedarf, ehrlich gesagt. Da kann auch ein bisschen was ausgebaut werden. Aber grundsätzlich ist zu Hause die wichtigste Lademöglichkeit.
Okay, also du sprachst ja gerade vom Honda e. Der hat ja meines Wissens eher eine kleine Batterie. Wie hoch ist denn da die Reichweite? Und welche Reichweiten kriegt man denn aktuell zu vertretbaren Preisen auf dem Markt? Und wie hoch ist dann in der Praxis die Reichweite mit den E-Autos?
Ja, das Thema Reichweite ist ja immer so ein bisschen, kommt drauf an. Ja, also da kommt auf ganz viele Faktoren drauf an. Was mache ich mit dem Elektroauto? Fahre ich besonders sparsam? Fahre ich nur durch die Stadt? Fahre ich auf der Autobahn? Für mich ist die Autobahnreichweite das Wichtigste, weil ich kenne wenig Menschen, die in der Stadt 200 Kilometer am Tag fahren. Es ist auch ein bisschen, ehrlich gesagt, stressig. Deswegen ist die Autobahnreichweite bei etwas höheren Geschwindigkeiten die entscheidende. Und wenn man sich da anschaut, dass es inzwischen schon ein großes Angebot gibt an Elektroautos mit einem Akku mit 50, auch ein bisschen mehr als 60 Kilowattstunden, die bei einem Autobahnverbrauch 200 Kilometer plus kommen, dann ist das, was man zurzeit erwarten kann. Man muss natürlich trotzdem auch viele Faktoren da einberechnen. Also Elektroauto-Reichweite ist halt ganz, ganz stark, kommt drauf an. Ich habe mein neues Elektroauto, das hat noch volle Reichweite. Dann habe ich eine Reisereichweite, die beträgt 80%, wenn ich wirklich schnell laden will und akkuschonend laden will. Mhm. Und dann verliert mein Auto natürlich über die Jahre, über die Degradation der Zellchemie auch noch etwas Reichweite. Da muss man aufpassen. Und im Winter und im Sommer gibt's dann Verbraucher. Also all das muss man einberechnen. Deswegen sollte man beim Elektroautokauf nicht zu knapp dran gehen bei den Strecken, sondern ein bisschen Puffer einplanen.
Ja, also du denkst aber, 200 Kilometer ist das, was man schon bekommen kann, und das ist dann auch realistisch unter Alltagsbedingungen. Da würde ich auch sagen, 200 Kilometer ist so eine Entfernung, die fahren die wenigsten jetzt öfter, und letztlich sollte man damit eigentlich weitestgehend klarkommen, oder?
Für mich ist es die wichtigste Entfernung in Deutschland, weil wenn man sich anschaut, wie die großen Städte in Deutschland auseinanderliegen, dann sind das oftmals 200 Kilometer. Wenn ich jetzt von Frankfurt nach Nürnberg fahre, 200 Kilometer. Fahre ich von Frankfurt nach Stuttgart, 200 Kilometer. Von Stuttgart nach München, 200 Kilometer. Von Köln, auch wieder Frankfurt, ich nehme das jetzt mal als Mitte, auch wieder 200 Kilometer. Und das ist so eine Strecke. Und wenn ich die gefahren habe und dort ankomme, und dann kann ich ja in den meisten Fällen dort auch wieder laden. Das heißt, ich habe im Idealfall, wenn ich am Zielort ja auch entsprechend laden kann, und ich habe ja sehr viele Lademöglichkeiten, eine Verdopplung meiner Reichweite, weil ich häng's an meinem Kabel dran und mein Elektroauto ist wieder voll, wenn ich nach Hause fahre.
Ja, aber es gibt ja noch so ein paar Anwendungen, die das Elektroauto eher schwierig machen und die manche Leute als Killerargument dagegen verwenden, sei es die berühmte Fahrt zur Tante Erna, die dann 300 Kilometer weit entfernt wurde, oder den Urlaub an der Adria. Gibt es denn eigentlich noch von den Herstellern so Kompensationsprogramme quasi oder so Komplementärprogramme, wo man mit dem E-Auto, was man gekauft hat, sich auch das Recht erwirbt, für bestimmte Zeit noch einen Verbrenner zu mieten, zu günstigeren Konditionen?
Also zum einen, ich habe Verständnis für den Kauf unter Eventualitäten, weil Autos werden nicht nach statistischen Gesichtspunkten gekauft, sonst würden wir alle nur Zweisitzer fahren, weil in Europa im Schnitt weniger als zwei Menschen im Auto drin sitzen. Und trotzdem kaufen wir vier oder fünf Sitzer normalerweise, weil wir eben auch mal jemanden transportieren möchten, wenn auch nicht so oft. Zum anderen muss man natürlich gucken, dass man es nicht übertreibt. Also es gibt ja Menschen, die geben ein wahnsinniges Geld aus, damit sie ihren Hund noch mit transportieren können und kaufen sich dann ein größeres Auto mit einem besseren Einstieg, damit der Hund noch zweimal im Jahr mitkommt. Aber es gibt Programme, zum Beispiel jetzt Volvo Polestar, die ja entsprechende Programme anbieten. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr das genutzt wird, ehrlich gesagt. Das ist auch so ein bisschen eingeführt worden, um den Leuten komplett die Reichweitenangst zu nehmen oder die Urlaubsangst, um zu sagen, okay, wenn du denn mal brauchst, dann kannst du bei uns auch einen Verbrenner mieten. Ja. Da müsste ich jetzt auch mal gucken, wie da die Zahlen aussehen. Ich glaube aber, das ist gar nicht so häufig die Nutzung.
Ja. Aber da schlägt dann wahrscheinlich doch in den meisten Fällen die Statistik zu, weil die Fälle, wo man die großen Entfernungen braucht, einfach so selten sind, dass man da gar nicht mehr die Notwendigkeit sieht und man einfach in den meisten Fällen im Alltag mit dem E-Auto klarkommt. Und sollte es dann doch mal so sein, dass man den Autourlaub wieder anstrebt, der ja in den vergangenen Jahren auch immer seltener geworden ist, dann blieben einem ja immer noch die klassischen Autovermieter, bei denen man sich ein Auto zur Not besorgen kann, mit dem man auch richtig weit kommt, oder?
Ja, definitiv. Wobei man jetzt sagen muss, unter Corona hat sich das Ganze ja noch ein bisschen geändert. Man merkt, dass das Auto natürlich als Refugium, wo man halt besonders gut und auch sicher, auch gesundheitlich sicher reisen kann, wieder ein bisschen Aufwind bekommt. Das heißt, das Auto ist schon noch ein Reiseauto, das darf man nicht vergessen. Aber ich sag mal so, wenn man es möchte, kann man alles lösen.
Ja, sehe ich genauso. Aber was sind denn jetzt eigentlich beim außer der Batteriekapazität die wichtigsten Einflussgrößen für die Reichweite, die man entweder beim Kauf oder vor allem dann nachher beim Fahren berücksichtigen muss, damit man die Reichweite möglichst hoch hat?
Ja, da gibt's natürlich ganz verschiedene Faktoren, ganz verschiedene Punkte. Und ich habe da zum Teil sehr viel Erfahrung durch Elektroauto-Verbrauchsfahrten, wo man ganz genau sieht, was passiert, wenn ich was mache und in welchem Auto. Und zum anderen habe ich mir, weil ich es auch selbst sehr interessant finde, ein Berechnungsprogramm auf Excel geschrieben, wo ich alle großen fahrrelevanten Widerstände einbezogen habe. Und da kann ich so ein bisschen rumspielen und simulieren, was passiert, wenn ich den Luftwiderstand verändere, wenn ich das Gewicht verändere und Ähnliches. Und das ist ganz interessant. Wir können ja mal mit dem Luftwiderstand anfangen.
Ja.
Ganz einfach der Grund, weil der Luftwiderstand der mit Abstand wichtigste Fahrwiderstand, vor allem bei einem Elektroauto ist. Der wird ab ungefähr 80 km/h besonders dominant, spielt aber auch vorher schon eine Rolle. Und der Luftwiderstand ist einfach etwas, was ich beim Elektroauto optimieren muss. Also Tesla hat das extrem früh schon gemacht. Die haben da exakt die richtige Richtung eingeschlagen. Und ich muss da halt sehen, ich habe sowohl meinen CW-Wert, also meinen Formfaktor des Autos, der sehr windschlüpfrig sein muss, wie auch meine Stirnfläche. Mein Auto sollte klein sein. Und ich habe es einfach mal berechnet, zum Beispiel für einen ID.3. Der hat aktuell einen CW-Wert von 0,267, also unter 0,27. Das ist schon mal sehr gut. Und damit kommt er bei konstant 120 km/h auf der Autobahn 221 Kilometer weit mit dem 58 Kilowattstunden Akku. Wobei konstant 120 ist schon ordentlich schnell. Ja, also darf man nicht vergessen. Und jetzt habe ich das mal mit CW 0,3 berechnet, also ungefähr 10% schlechter. Und dann gehen rund 20 Kilometer Reichweite verloren. Okay. Also da merkt man, das macht schon einiges aus. Oder andersrum gesagt, ich könnte bei dem ID.3 auch die höhere Reichweite erzielen, müsste aber 10 km/h im Schnitt langsamer fahren. Also ist so ein bisschen, muss man sich überlegen. Ja, und dann Stirnfläche ist natürlich auch noch ein wichtiger Punkt, der optimiert werden muss. Vor allem bei höheren Geschwindigkeiten schlägt der Luftwiderstand halt sehr zu. Aber er ist insgesamt nicht zu vernachlässigen. Ich habe selbst mal für 50, 60 km/h ausgerechnet. Es macht immer noch ein paar Kilometer aus, auch wenn es in der Stadt jetzt vielleicht nicht so wichtig ist.
Ja.
Dann ein ganz wichtiger Punkt, der immer wieder ein bisschen vernachlässigt wird, weil die Leute das gar nicht so auf dem Schirm haben, das ist Rollwiderstand. Also es ist grundsätzlich der Reifen, die Radkombination, die auf dem Auto drauf ist. Schauen wir uns nur die Felgen an. Die amerikanischen Kollegen von Road and Track haben es mal ausprobiert und haben verschiedene Felgen auf den Tesla draufgeschraubt, einmal besonders aerodynamisch optimiert, einmal eine normale Felge. Und weil sich an der Felge eben relativ starke Verwirbelungen bilden und damit wirklich die Karosserie nach hinten gezogen wird, haben die über 10 Kilometer Unterschied nur auf der Basis der Felge gemessen, einfach auf der Aerodynamik.
Okay.
Rollwiderstand habe ich mal simuliert, einfach mal, also man darf jetzt von den Zahlen, die sind ein bisschen abstrakt, aber ich habe jetzt einfach mal so einen typischen Rollwiderstandskoeffizienten genommen, liegt bei 0,07 für ein ID3. Damit komme ich bei 100 km/h 275 Kilometer weit. Verschlechtere ich den leicht, zum Beispiel durch einen Sportreifen, 0,008, dann fahre ich schon 10 Kilometer kürzer. Aber Vorsicht, nicht einfach einen Eco-Reifen kaufen und glauben, alles wird gut, ich komme wahnsinnig weit. Die haben natürlich in vielen Fällen auch einen schlechteren Grip, haben dadurch schlechtere Bremsleistung. Also da muss man, das ist ein Trade-off, da muss man ein bisschen aufpassen. Was definitiv nicht so weh tut, ist Gewicht. Das wird schon bei normalen Autos überschätzt in seiner Verbrauchswirkung und bei Elektroautos besonders. Rein physikalisch gesehen spielt das Gewicht erstmal nur bei Beschleunigungsphasen oder wenn ich eine Steigung hochfahre, eine Rolle. Wenn ich konstante Geschwindigkeiten fahre, spielt es kaum eine Rolle. Also auf der Autobahn, wenn das Auto mal im Rollen ist, im Fahren ist, ist das Gewicht nicht mehr so wichtig. Und ich habe auch das habe ich mal simuliert, mal durchgerechnet. Ich habe auch festgestellt, dass die Ersparnis, die ich habe, dadurch, dass ich mein Gewicht senke, nicht sonderlich viel am Verbrauch ausmacht. Ich habe es auch für den ID3 mal ausgerechnet, habe 1815 Kilo, haben wir ihn gewogen und habe ihn mal auf 1600 Kilo gebracht und dann habe ich festhalten gerade mal 9 Kilometer Reichweite rausgeholt. Und das noch ohne, dass ich Rekuperation da großartig mit reinberechnet habe. Also Gewicht ist ein Punkt, aber es ist nicht der wichtigste und wenn die Leute schimpfen, ach, Elektroautos sind so schwer, ja, das kann in der Stadt seine Nachteile haben, aber grundsätzlich ist das noch kein Riesenproblem, weil ich ja auch noch Rekuperation habe. Und das ist einer der entscheidenden Punkte überhaupt für die Elektromobilität, dass ich endlich die Möglichkeit habe, Energie, die ich aufgebaut habe, kinetische Energie, ich kann sie wieder zurückholen. Das kann ich beim Verbrenner nicht. Ich kann nicht wieder Sprit während der Fahrt herstellen. Und beim Elektroauto kann ich das wieder reinholen. Natürlich keine 100%. Das ist kein Perpetuum mobile. Aber ich kann über 50% der Energie beim Rekuperieren, beim Bremsen wieder reinholen und damit die Effekte eines höheren Gewichts auch etwas eindämmen. Man muss ja immer sehen, kinetische Energie ist die Geschwindigkeit ins Quadrat mal der Masse. Das heißt, umso höher meine Masse ist, desto höher ist auch meine kinetische Energie, desto mehr Energie hole ich auch beim Rekuperieren wieder rein. Ja. Also da gibt's viele Einflussfaktoren, die entscheidend sind. Ja, und dann darf man nicht vergessen, natürlich Klimatisierung und Heizung in einem Auto. Ganz wichtiger Punkt. Ja. Wobei Heizung schlimmer ist als Klimatisierung. Aber da hat ein Elektroauto ja auch einen riesen Vorteil. Ich kann es zu Hause vorkonditionieren. An der Steckdose kann ich es erwärmen oder im Stand auch wieder abkühlen. Und also diese unglaublich energieintensive Phase in diesen Vorgängen, die kann ich abpuffern. Und wir reden hier wirklich über zum Teil zweistellige Leistungen, die dafür gebraucht werden, um zum Beispiel das Elektroauto zu erwärmen. Auch ID3 kann ich ruhig erwähnen, habe ich kurzzeitig hier gemessen, 11 Kilowatt, als er stand, nur Heizleistung, um erstmal die Temperatur zu erreichen.
Okay.
Aber dann die Erhaltungsleistung, die ist relativ gering.
Ja, verstehe. Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf den Fahrer, der das Elektroauto nutzt, der hat eigentlich den größten Einfluss auf die Reichweite über die Geschwindigkeit, die er fährt. Da wird es dann zwischendurch ein bisschen eine Rechnerei, oder? Weil es hängt stark davon ab, wie schnell ich fahre, wie weit ich komme. Da habt ihr, glaube ich, mal eine Geschichte gemacht, die dann die optimale Geschwindigkeit ermittelt, wie weit komme ich mit einem E-Auto, wenn ich so und so schnell fahre und wenn ich ein bisschen langsamer fahre, spare ich mir vielleicht einen Ladevorgang. Aber jedenfalls sollte sich jeder klar sein, dass wenn er weitere Strecken mit mehr als 120 km/h zurücklegt, dass dann die Reichweite entsprechend runtergeht, oder?
Ja, da gibt es einen ganz einfachen Zusammenhang. Umso besser das Auto im Wind liegt, desto mehr Geschwindigkeit kann ich mir erlauben. Also wenn ich jetzt einen Tesla nehme, der eben sehr gut im Wind liegt oder einen Hyundai Ioniq auch top, dann kann ich mir höhere Geschwindigkeiten erlauben, ohne dass es so sehr auf die Reichweite geht.
Ja.
Nehme ich aber jetzt ein Auto wie zum Beispiel Smart Elektro oder auch ein Twingo, die jetzt eher Stadtautos sind und nicht unbedingt auf den letzten CW-Wert getrimmt sind, dann tut das schon sehr weh auf der Autobahn. Ich habe auch beim Opel Corsa Elektro jetzt gemessen, dass der auf der Autobahn ab 120 doch deutlich zulegt. Und ich kann bei diesem Auto nur jedem raten, boah, Autobahngeschwindigkeit 110, noch super, darüber geht's richtig ab. Eine gute Geschwindigkeit für sehr, sehr viele Elektroautos ist 120 in der Spitze, was so im Schnitt 100 km/h bei üblichen Autobahnen sind.
Wie sieht der Alltag mit einem E-Auto aus? Müssen wir nicht nur umdenken, sondern auch umlernen? Wie weit kommt man elektrisch und gibt es überhaupt genügend Lademöglichkeiten, wenn wir unterwegs sind? Wenn Sie Antworten auf solche Fragen suchen, Kia liefert sie. Auf www.kia.com und bietet neben speziellen Services vor allem zukunftsweisende Fahrzeuge, die Sie mit hohen Reichweiten sicher ans Ziel bringen. Von Hybrid über Plug-in-Hybrid bis voll elektrisch. Alle mit 7 Jahre Kia-Herstellergarantie.
Kia. Movement that inspires.
Ja, 100 km/h ist ja auch schon ein ganz okayer Reiseschnitt.
Ja.
Andererseits muss sich aber, glaube ich, wer ein Elektroauto ins Auge fasst, schon darüber klar sein, dass diese stellenweise sehr ambitionierte Fahrweise, vielleicht auch fast hektische mit vielen Bremsen, mit dem E-Auto nicht das Richtige ist. Und dass, wenn man so fährt, dass dann die Reichweite halt ein ganzes Stück runtergeht, oder?
Ich fahre definitiv anders. Ich muss sagen, ich fahre im Schnitt ruhiger, ja, weil natürlich die Energie im Akku ist besonders wertvoll. Die will man natürlich so weit wie möglich nutzen. Aber es gibt unterschiedliche Effekte. In der Stadt ist es zum Beispiel so, dass das Elektroauto natürlich schon ein bisschen dazu einlädt, man kurz einen Zwischensprint, alles im gesetzlich erlaubten Rahmen einzulegen oder von der Ampel zügig loszufahren, weil es Spaß macht, weil Drehmoment unmittelbar anliegt und weil man auch weiß, na, selbst wenn ich an der Ampel wieder bremse, ein Teil der Energie wird wieder rekuperiert. Auf der Autobahn ist es dagegen so, dass man gechillter wird. Also, ach Gott, man muss da jetzt nicht mehr auf der linken Spur den Vollgaskönig spielen, sondern man wird relativ gechillt, fährt dann ruhiger und insgesamt ist das Elektroauto ein bisschen entspannend von der Fahrweise. Ja, es sei denn, der Akku geht leer und keine Ladestation ist in der Nähe.
Ja, verstehe. Dann geht's dir ähnlich wie mir. Ich habe sonst bei Reisen mit dem Verbrenner oft auf die Durchschnittsgeschwindigkeit und die Reisezeit geguckt. Wenn ich mit dem Elektroauto unterwegs bin, schaue ich viel mehr auf die Restreichweite und lass mich von der Geschwindigkeit nicht so treiben. Man macht sich dann am Ende eher den Sport draus, wie niedrig der Verbrauch ist.
Ja, ist so. Das macht aber auch Spaß. Also ich finde, sportlich fahren macht Spaß, aber auch mal so verbrauchsoptimiert zu fahren, macht auch Spaß. Mal gucken, was man noch rausholen kann. Man muss beim Elektroauto ganz ehrlich sagen, dass einem, was mich vorher schon ein bisschen beschäftigt hat, dass dein, aber Tempolimits einem relativ egal werden. Ja, das ist so ein bisschen zweitrangig. Zum einen kann ich gar nicht mehr so wahnsinnig schnell fahren. Viele Elektroautos sind ja bei 150, 160 abgeregelt. Tesla kann ein bisschen schneller fahren. Aber selbst wenn ich das da mache, geht's sehr auf den Verbrauch. Und deswegen ist man da so ein bisschen relaxed geworden. Was aber jetzt, das will ich nur einschränken, kein Plädoyer für ein Tempolimit meinerseits ist. Sondern ganz im Gegenteil. Das heißt einfach, ach Gott, lass es doch so, wie es ist. Das regelt sich schon selbst über das, was auf den Autobahnen Realität ist.
Okay. Das heißt also, das Elektroauto würde dazu führen, dass letztlich immer weniger Leute deutlich schneller als 130 unterwegs wären. Und wenn der Elektroautoanteil dann zunimmt, dann kommt es am Ende dazu, dass die Gesamtdurchschnittsgeschwindigkeit auf den Autobahnen eher weiter sinkt und das Ganze so ein bisschen homogener wird.
Ja, die Energie ist natürlich wertvoll, aber wir müssen natürlich auch ein bisschen in die Zukunft schauen. Wir werden in Zukunft Akkus bekommen, die noch energiedichter sind. Die Reichweiten werden sich verbessern. Auch im Effizienzbereich ist noch einiges drin, was ja der wichtigste Punkt ist, um Reichweite zu holen. Viele Leute denken, ich muss mir einen großen Akku reinnageln. Nee, ich brauche ein sparsames Auto erstmal. Das ist der entscheidende Punkt. Und es gibt ja auch Elektroautos, die unglaublich schnell sind, unglaublich viel Spaß machen. Also, was soll ich sagen, Porsche Taycan Turbo S, das ist ein anderer Planet. Damit fährst du und danach ist alles für dich, was du vorher an Auto gefahren bist, irgendwie, na, ich will jetzt kein böses Wort benutzen, aber es wirkt etwas angestaubt.
Ja, Taycan ist ein gutes Stichwort, bringt mich nochmal zurück auf die Reifen. Es gab ja jetzt gerade eine Meldung, dass der Taycan bei der amerikanischen Umweltbehörde jetzt 20 Kilometer mehr Reichweite erzielt hat. Einfach nur, weil Porsche jetzt andere Reifen als Standardkonfiguration angegeben hat. Das heißt also, beim Elektroauto haben die Reifen deutlich größeren Einfluss, vor allem auf die Reichweite natürlich. Und da sollte man sich dann beim Kauf vielleicht schon überlegen, ob man jetzt da die optisch besonders attraktiven Breitreifen nimmt oder vielleicht lieber einen Gang runterschaltet und etwas schmalere aufzieht, damit dann nachher am Ende die Reichweite lieber ein bisschen höher ist, oder?
Ja, grundsätzlich schon. Jetzt muss man bei den EPA-Werten ein bisschen aufpassen. Porsche ist da ja mächtig in die Falle gefallen bei den ersten Werten, weil die EPA-Werte eben nicht so sind, dass man das Auto nimmt, damit fährt und dann einen Verbrauch und Reichweite ermittelt, sondern die werden gewichtet, die Daten. Und da gibt es verschiedene Wichtungsmethoden. Und deswegen hat Porsche ganz schön schlechte Werte am Anfang bekommen. Und jetzt müssen sie natürlich nachlegen. Und ein wichtiger Punkt ist Reifen. Und da kann ich einfach nur zur Vernunft plädieren, weil ein breiter Reifen sieht cool aus, definitiv. Macht auch fahrdynamisch noch ein bisschen mehr Spaß, bremst ein bisschen mehr. Aber es gibt immer so eine Grenzwertbetrachtung, wo ich einen Reifen noch breiter mache, was mir kaum was bringt, was auch kaum besser aussieht, aber deutlich meinen Rollwiderstand verschlechtert. Ja. Und im Grunde genommen kann man stumpf schon sagen, ein breiterer Sportreifen hat einen spürbar schlechteren Rollwiderstand als jetzt ein schmaler, normaler Reifen. Und da kann man schon optimieren, definitiv. Aber sind wir mal ehrlich, also wir sind alle Autofans und wir gucken es uns gerne an. Man will jetzt definitiv keinen Taycan Turbo S auf Trennscheibenrädern sehen. Das muss schon auf ordentlichen Schlappen stehen. Das ist ja auch ein Gesamtkunstwerk, sage ich mal so.
Ja, genau. Zusammengefasst kann man aber jetzt sagen, wenn man mal eine Reichweite unter die Räder nehmen will, die eher so am Rande der Machbaren liegt mit dem jeweiligen E-Auto, dann sollte man ein bisschen auf die Geschwindigkeit achten, also die nicht zu hoch wählen und bei den aktuellen Wintertemperaturen auch besonders darauf achten, dass man das Auto vorkonditioniert, schön die Heizung schon einschalten, solange das Auto noch am Stecker hängt, die Scheiben freimachen und solche Sachen. Und beim Kauf sollte man vorher darauf geachtet haben, dass man jetzt nicht die allerbreitesten Reifen nimmt, sondern einen ausgewogenen Kompromiss, damit sich das nicht zu sehr auf die Reichweite auswirkt. Ja, aber ein Stichpunkt, du hast es vorher schon angesprochen, war ja Rekuperation. Das ist ja an und für sich was das Elektroauto auszeichnet und es einfach effizienter macht als den Verbrenner, weil wir die Bewegungsenergie wieder in die Batterie zurückspeichern können durch Rekuperation, also wenn der E-Motor quasi als Generator arbeitet. Andererseits hat aber Rekuperation ja auch einen gewissen Wirkungsgrad und die Experten sagen, Segeln ist noch besser als rekuperieren, weil wenn ich die Energie nicht mehr umwandeln muss, dann spare ich mir quasi noch mehr davon. Wie siehst du das denn und wie machst du es in der Praxis?
Also wenn wir es rein physikalisch betrachten, dann ist es definitiv so, dass aufgebaute kinetische Energie dann am besten genutzt wird und am effizientesten, wenn ich sie einfach rollen und fahren lasse. Ich habe bei 120 km/h was aufgebaut und jetzt lasse ich das ausrollen. Bremse ich und rekuperiere ich, dann verliere ich einen doch wesentlichen Teil der Energie. Deshalb ist es auf der Autobahn sicherlich sehr sinnvoll, bei einem Elektroauto in den Segelmodus zu gehen. Noch sinnvoller als bei einem Verbrenner, denn bei vielen Verbrennern habe ich auf der Autobahn das Problem, ja, ich kann auskuppeln, aber dann habe ich wieder einen Leerlaufverbrauch, weil mein Motor muss ja am Laufen gehalten werden. Ja, jetzt mal Automatikgetriebe mit Segelfunktion außen vor gelassen, nur grundsätzlich mal. Ja. Beim Elektroauto ist der Verbrauch auf null, wenn ich segle. Fahre ich aber jetzt im Gebirge, fahre einen Pass herunter oder ich fahre in der Stadt, wo ich eben nicht ausrollen lassen kann, dann ist Rekuperation ein ganz wichtiger Punkt. Und im Gebirge ist es sogar ein sicherheitsrelevanter Punkt, denn einen Pass fährt man nicht im Segeln runter, also auf der mechanischen Bremse, sondern im Idealfall auf der Motor- oder rekuperativen Bremse. Nun hat das Elektroauto da aber einen Vorteil. Selbst wenn ich auf das Bremspedal drücke, ist ja erstmal nicht meine mechanische Bremse aktiviert, sondern er rekuperiert. Aber das grundsätzlich, das heißt, es kommt sehr stark drauf an, wo ich das Auto einsetze. Stadt, hügelige Strecke, Berg, eher viel rekuperieren. Autobahn mit viel ausrollen lassen, ist das Segeln deutlich besser.
Ja, es gibt ja immer noch etliche Autos, die Rekuperation standardmäßig so eingestellt haben, dass das sogenannte One-Pedal-Fahren möglich ist. Das heißt, man fährt kaum mehr mit dem Bremspedal, sondern nur noch durch Gaslupfen, was in der Praxis tatsächlich sehr komfortabel ist. Aber ich vermute mal, da wird auch schon bei höheren Geschwindigkeiten das so eingestellt sein, dass die Rekuperation dann nicht mehr so stark ist, oder?
Nee, das ist, also One-Pedal-Feeling ist gut, aber eine Sache muss beim One-Pedal-Feeling gegeben sein. Es muss einen definierten Bereich geben, wo das Auto wirklich auf der Autobahn segelt, ohne dass ich jetzt ganz filigran das Strompedal streichle. Sondern es muss so einen breiten Bereich geben, wo das Auto einfach von sich aus segelt. Im Idealfall habe ich auf der Autobahn ja sowieso mein Tempomat oder was auch immer drin und es hält mit besonders viel Segeln die Geschwindigkeit. Mhm. Ansonsten macht One-Pedal-Feeling sehr viel Spaß. Es ist natürlich erstmal nur eine Bedienungshilfe, denn viele Leute denken, dann rekuperiere ich mehr. Nee, ob ich jetzt mit One-Pedal fahre und wenn ich vom Strompedal gehe, rekuperiere, ist im Prinzip das Gleiche, als wenn ich auf das Bremspedal gehe und leicht bremse, auch dann rekuperiere ich erstmal, bevor dann übergeblendet wird auf die mechanische Bremse. Ist ein bisschen eine Bedienungssache. Wichtig ist nur, dass das Segeln einfach und ohne großartiges Gaspedal, Strompedal streicheln funktioniert.
Ja, und wie siehst du es, ist dann ein System, das die Rekuperation in verschiedenen Stufen erlaubt, im Vorteil oder sagst du, es genügt eigentlich, wenn dann eine standardmäßige Rekuperationsstärke eingestellt ist und es bei höheren Geschwindigkeiten nicht allzu stark ist.
Also zwei Stufen finde ich gut. Also eine Segelstufe und eine, die es ja oftmals gibt, eine Baby-Brake-Stufe, die ich speziell jetzt bei Bergabfahrten auch nutzen kann. Deswegen nenne ich es ja auch oftmals Bergmodus B, aber eigentlich heißt es ja Brake. Und aber jetzt Systeme, wo ich jetzt 3-4 verschiedene Rekuperationsstufen einstellen kann, sind für mich persönlich in der Elektroautopraxis ein bisschen Spielerei. Brauche ich nicht, nutze ich auch nicht. Aber wenn jemand damit zurechtkommt und das gut findet, wieso nicht?
Ja, Rekuperation ist jetzt eine der großen Besonderheiten vom Elektroauto. Eine weitere ist sicherlich, sind die hohen Anfahrdrehmomente, die der Elektromotor ermöglicht, immer schon bei null Drehzahl. Jetzt gibt's aber gleichzeitig ja etliche Elektroautos mit Frontantrieb und die sind ja theoretisch bei der dynamischen Achslastverteilung beim Losfahren eher benachteiligt, was die Traktion angeht. Speziell, wenn man dann solche energiesparenden Reifen drauf hat, über die wir gerade vorher schon gesprochen haben. Hättest du jetzt eine Präferenz angesichts der Drehmomentstärke, dass du sagst, man sollte darauf achten, ein Elektroauto mit Hinterrad oder ja dann zwangsweise auch hinter Heckmotor zu nehmen? Oder sagst du, das ist eher nebensächlich?
Ja, also du hast natürlich völlig recht. Gerade Elektroautos mit Frontantrieb sind oftmals im Nachteil aufgrund der schlechteren dynamischen Achslastverteilung, weil ich eben vorne auch keinen besonders schweren Motor drauf habe und eben nicht 60% auf der Vorderachse erreiche, sondern zum Teil weniger. Auf der anderen Seite kann man einen Elektromotor im Vergleich zum Verbrennungsmotor unglaublich feinfühlig bei der Traktion regeln. Ich kann wunderbar den Stromfluss super schnell regeln, kann ich deutlich einfacher als beim Verbrennungsmotor machen. Aber wir haben doch einen ganz tollen und wundervollen Trend. Es ist doch wunderbar, wir haben einen Trend zum echten Heckantrieb. Ob das jetzt Honda E, ob das ID3 ist, das ist ein echter Heckantrieb. Das heißt, ich habe vorne an der Antriebsachse an der vorderen Achse, so habe ich keinen Antrieb, für den ich Platz vorhalten muss. Ich kann einen sehr, sehr kleinen Wendekreis realisieren. Gleichzeitig habe ich den Antrieb dort, wo er für einen sportlichen Fahrer hingehört, nämlich hinten an der Achse. Ja, ich finde es toll, ich finde es super. Und natürlich, also ich kann es ruhig erzählen, ich habe im Honda E ein paar Schweinereien gemacht. Das ESP lässt ein bisschen was zu und du kannst den echt ein bisschen quer lassen. Mega, ja. Kleinwagen, 136 PS und da geht ein bisschen quer. Bis das ESP dann irgendwann sagt, Blochi, was ist los? Ja, hat das zu viel Kaffee gehabt?
Ja, das kommt mir im Grundsatz auch sehr entgegen. Eine weitere Besonderheit von Elektroautos ist aber weniger fahraktiv. Das heißt, die meisten E-Autos haben nur einen Gang. Die wenigen, die zwei Gänge haben, schalten die selber, so wie beim Taycan. Das heißt, der Fahrer hat deutlich weniger zu tun und anfühlen tut sich's wie eine sehr gut gemachte Automatik, die völlig ruckfrei schaltet, weil sie eigentlich gar nicht schaltet. Wie ist denn da dein Eindruck?
Also da kann man einen sehr, sehr großen Vergleich nehmen, den ich jetzt gerade mal beim Corsa E, den ich dem letzten auch hatte, während der Fahrt einfach nochmal herangezogen habe. Denn das Auto hat ja einen Einganggetrieb, das heißt, es werden keine Gänge geschaltet, ich habe überhaupt keine Schaltdrucke, es läuft einfach wunderbar rund und gleichzeitig habe ich einen total laufruhigen, schönen, ruhigen Motor. Und früher wurde dafür gekämpft, einen Rolls-Royce mit V12-Motor super laufruhig zu machen, mit ganz verschliffenen Schaltvorgängen. Und man hat gejubelt als Motorjournalist und hat gesagt, boah, ist das toll. Und heute kriege ich das im Kleinwagen. Wahnsinn. Ich will jetzt nicht sagen, dass ein Corsa E ein Rolls-Royce ist. Also beim Geräuschkomfort gibt es schon noch Welten zwischen den beiden. Mhm. Aber es ist doch trotzdem toll. Natürlich ist es aber auch wiederum ein Trade-off, wie bei vielen Entwicklungen. Die meisten Elektroautos haben ein Einganggetriebe und jetzt muss ich eben diesen Kompromiss gehen zwischen kurzer Übersetzung für eine besonders zügige Beschleunigung und langer Übersetzung für eine relativ gute Höchstgeschwindigkeit. Und da wird halt oftmals an der Höchstgeschwindigkeit gespart. Ja, ein Honda E ist abgeriegelt, ein ID3 ist abgeriegelt, ein Corsa E ist auch abgeriegelt, ich glaube jetzt bei 150. Könnte man schneller fahren lassen, würde er aber schlechter beschleunigen.
Ja, das Geräusch ist tatsächlich nochmal ein großer Unterschied zum Verbrenner. Das ist ja quasi lautlos, das Elektroauto, worüber sich jeder E-Autofahrer freuen darf und sich auch überraschen lassen darf, wie leise das tatsächlich ist. Nur in der Stadt gibt es ja noch so ein Warngeräusch für die Fußgänger. Das ist nicht bei jedem Modell besonders sympathisch. Aber ansonsten fällt eher auf, dann über Land, dass die Geräusche, die sonst so im Auto entstehen, abseits des Motors ein bisschen mehr in den Vordergrund treten, so wie Windgeräusche, oder?
Ja, also das hat alles immer meine Vor- und Nachteile. Grundsätzlich ist es toll, wenn ein Auto leise ist, auch nach außen. Also keiner kann mir erzählen, dass er in der Stadt besonders viel Spaß an lauten Motoren hat. Da bist du eigentlich froh, wenn es draußen ein bisschen leiser ist. Wobei, da sind die Autos oftmals gar nicht mal die schlimmen Lärmtreiber. Da gibt's manchmal, die haben zwei Räder weniger und die sind schon sehr, sehr laut. Da würde ich mir auch freuen, wenn die elektrisiert würden. Aber es ist natürlich auch ein bisschen gefährlich. Logischerweise, definitiv. Das Auto höre ich nicht mehr. Und da sind wir sehr drauf getriggert worden, dass wir eben den Verbrennungsmotor hören und dann entsprechend reagieren. Deswegen ist ein Außengeräusch auch im gewissen Sinne sinnvoll. Aber alles im bestimmten Rahmen. Und ich habe in der Stadt beim Elektroauto auch wirklich einen Geräuschvorteil. Definitiv. Es ist viel leiser als ein Verbrennerauto. Mit zunehmender Geschwindigkeit wird dieser Vorteil aber egalisiert. Denn dann dominieren einfach Abroll- und Windgeräusche. Und dann geht es nur darum, wie gut ist das Auto gedämmt, wie gut ist hier sogenanntes NVH, nennt das der Entwicklungsingenieur, also Noise Vibration Harshness, umgesetzt, Optimierungsmaßnahmen. Und da sind Elektroautos auf der Autobahn nicht leiser als Verbrenner. Wenn sie leiser sind, dann sind sie einfach exzellent gemacht. Ich kann nur jedem mal empfehlen, Mercedes EQC zu fahren, eines der leisesten Autos, das ich überhaupt kenne. Das ist echt eine Nummer. Das ist wirklich. Nee. Und um mal die Dimensionen zu beschreiben, ein Opel Corsa E ist bei 100 km/h ungefähr 8 Dezibel lauter als ein Mercedes EQC. Beides Elektroautos, der eine super gedämmt, der andere normal gedämmt.
Ja, verstehe.
Und jetzt möchte ich noch, ich bin ja Autofan. Also Elektroautos sind mega toll, aber ich bin nichtsdestotrotz Fan von vielen, vielen Autos und ich bin auch Fan von wirklich gut klingenden Motoren. Mir geht das Herz auf, wenn ich einen schönen Achtzylinder höre, wenn ich einen toll sämig klingenden reinen Sechszylinder höre. Das ist für mich als Autofan etwas, da freue ich mich dran, definitiv. Aber wir müssen auch realistisch bleiben. keiner hat besondere Freude daran, einen Vierzylinder-Diesel, ja, besonders laut zu hören. Weil ja, das ist, Entschuldigung, selbst für motorgemäß jetzt nichts, wo du sagst, wow, das will ich aber jetzt öfter hören.
Ja, keine Frage. Noch eine weitere Besonderheit, die natürlich auch mit dem Antriebsprinzip zusammenhängt beim Elektroauto, ist ja, wenn man heute in einen Diesel oder Benziner einsteigt. Beim Diesel ist es vielleicht gar nicht so, weil der Wirkungsgrad sehr hoch ist. Aber gerade in einem Benziner hat man nach 5 Minuten einen warmen Innenraum. Das ist beim Elektroauto ja längst nicht so. Dafür kann man aber ja die das schon beim Kauf berücksichtigen, dass man eine wirkungsvollere Heizung hat, wenn man sich eine Wärmepumpe auswählt, oder?
Genau, ja. Also grundsätzlich ist der gute Wirkungsgrad des Elektromotors da kontraproduktiv. Aber übrigens, als die Diesel besonders effizient wurden, war das auch schon so. Die haben auch schon Zuheizer gebraucht, weil die nämlich im Winter erstmal gar nicht warm wurden, weil eben zu wenig Abwärme rauskam. Und beim Elektroauto ist es natürlich noch dramatischer. Ich habe entsprechende Verluste, ja, aber man kann sich das ganz einfach mal ausrechnen. Angenommen, ich rufe jetzt bei normaler Fahrt 20 Kilowatt an Leistung ab, ja, selbst auf der Autobahn, und dann habe ich, lass es 10% Verluste sein, sondern das kann mal 2 Kilowatt an Abwärme. Damit kann ich einen Innenraum, von dem, was ich noch nutzen kann, nicht effektiv aufwärmen. Ja. Und oftmals werden da elektrische Zuheizer genommen. Das sind einfach Heizwendel, die werden mit Strom versorgt. Das ist sehr ineffizient. Also ist das mitwichtigste bei einem Elektroauto heutzutage, sich eine Wärmepumpe anzuschaffen. Ja? Und für mich ist auch ganz wichtig, dass ein Elektroautohersteller auch bietet eine Wärmepumpe, denn die arbeitet umgedrehtes Kühlschrankprinzip. Das heißt, ich habe hier ein Kälte- oder Wärmemittel, wie man es auch nennen mag, das eben Wärme oder Energie, die schon vorhanden ist, nutzt, um eine Flüssigkeit entweder in den gasförmigen oder in den kondensierten, also flüssigen Zustand zu versetzen und damit Wärme zu entziehen oder Wärme abzugeben. Und das ist besonders effizient. Und das kann ich nur jedem raten. Wärmepumpe beim Elektroauto ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich verstehe nicht, dass viele Hersteller immer noch keine Wärmepumpe im Programm haben. Weil es ist im Winter für ein Elektroauto eine tolle Sache.
Apropos Winter, das ist ja auch was, was man gerade besonders oft beobachten kann. Starthilfe. Es ist ja tatsächlich so, dass die meisten Elektroautos, obwohl sie mit Bordsystemen von 400 oder gar 800 Volt operieren, auch noch eine 12-Volt-Batterie haben für all die anderen Verbraucher an Bord. Das heißt, ich kann doch zumindest rein theoretisch einem Verbrenner im Winter mit meinem Elektroauto Starthilfe geben, oder?
Ja, das kann ich definitiv. Übrigens, Fun Fact am Rande. Auch beim Elektroauto ist die höchste Ausfallquote durch eine defekte oder leere Starterbatterie gegeben. Ja. Siehst du, dieser blöde 12-Volt-Block da vorne drin, auf den man auch beim Elektroauto immer noch nicht verzichten kann. Nur so ganz nebenbei, wieso kann man nicht verzichten? Weil man eine Stromversorgung braucht, um den Hochvolt-Akku überhaupt ans Netz zu legen. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Also man hat da so einen Hochvoltschutz und dann braucht man eine Stromversorgung dafür. Und es ist auch noch ein bisschen einfacher insgesamt. Aber man kann das theoretisch machen, was die Hersteller schon angeboten haben. Das ist sogar eine Überbrückung von einem Akku zum anderen. Ja, also chinesische Hersteller haben es auch schon angeboten, aber dauert natürlich eine Zeit lang. Ich bin mal gespannt, wie das in Zukunft läuft. Ich kann mir schon vorstellen, dass auch vielleicht der ADAC in Zukunft mit einem Notstrom-Akku durch die Gegend fährt. Da hat er, was weiß ich, 10 Kilowattstunden. Ja, und ein Elektroauto bleibt liegen, was immer passieren kann. Auch beim Verbrenner kann das ja passieren. Und dann wird er angeschlossen, schiebt da ein bisschen Leistung rein, sodass er noch die nächsten paar Kilometer bis zur Ladestation fahren kann.
Ja, auch schön. Aber solange es jetzt diese mobilen Ladestationen noch nicht gibt, wie ist denn das eigentlich bei einem Elektroauto mit Abschleppen? Kann ich das einfach so machen, wie beim Verbrenner auch?
Okay. Also Abschleppen ist ein heikler Punkt. Normalerweise ist es nicht so gesund, ein Elektroauto abzuschleppen. Das hat einen ganz einfachen Grund, weil ich nämlich bei einem Elektromotor, speziell jetzt ein Elektromotor, der mit permanenten Magneten arbeitet, in dem Moment, wo die Achse ans Laufen kommt und wo der Elektromotor auch noch angetrieben wird, habe ich ja quasi ein Dynamo. Das heißt, der erzeugt Strom und auch Spannungsspitzen und die können schädlich sein. Das kann theoretisch sogar das System schädigen. Deswegen sollte man das nicht unbedingt abschleppen, es sei denn, man hat die Möglichkeit, die Antriebsachse in die Luft zu hängen. Asynchronen Motor ist es noch ein bisschen anders, weil der asynchrone Motor muss ja erst bestromt werden, damit er überhaupt rekuperiert oder Spannung erzeugt. Aber grundsätzlich, ich kann da ruhig aus dem Nähkästchen plaudern, haben wir schon gemacht. Ja, okay. Ich will jetzt nicht verraten, bei welchen Autos, aber haben wir schon abgeschleppt und wir haben auch schon geguckt, wie viel Kilometer Reichweite dann wieder reinkommen. Ja, geht nämlich. Haben wir alles schon gemacht. Okay. Ist, im Sinne der Wissenschaft macht man alles. Unbedingt dazu raten würde ich nicht. Also wenn es jetzt einer macht und sagt, der Blocher hat aber gesagt, das geht, dann sage ich, nö, habe ich nicht gesagt.
Ja, verstehe. Das heißt aber auch, wenn das eingangs beschriebene Szenario dann mal eintritt und ich tatsächlich mit meinem Elektroauto liegen bleibe, dann sollte ich nicht einfach abschleppen, sondern zumindest mal vorher intensiv die Bedienungsanleitung konsultiert haben oder lieber jemanden holen, der das Auto hochnimmt. Oder wie?
Absolut, absolut. Ich habe da noch eine kleine Geschichte. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin natürlich ein riesiger Automotor- und Sportfan. Na, logisch, aber ich bin auch ein großer Fan der amerikanischen Zeitschriften, weil die gerade im Elektroauto-Bereich manchmal echt witzige Sachen machen. Und die haben ein ganz witziges Experiment gemacht. Ich glaube, es war auch wieder Road and Track. Die haben einen Ford F-150 genommen und haben damit einen Tesla abgeschleppt. Und wollten herausfinden, ob durch dieses Abschleppen insgesamt das ganze System effizienter ist, als wenn man einfach nur den F-150 so gefahren hätte. Und lange Rede, kurzer Sinn, es ist so. Definitiv. Man hat den Tesla hinterher geschleppt, hat dadurch ein bisschen Energie reingebracht in den Tesla. Gleichzeitig hat der F-150 ein bisschen mehr verbraucht, aber in der Gesamtbilanz war es effizienter, als wenn der F-150 einfach nur für sich vor sich hingefahren wäre.
Ja, da schaue ich her. Ich finde aber, das ist jetzt auch ein sehr schönes Schlusswort für unsere erste Folge Alltag mit dem Elektroauto. Alex, ich sag ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand's super spannend. Und wenn es euch da draußen auch gefallen hat, dann gebt uns gute Bewertungen oder schreibt uns eine Mail an podcast-ams@motorpresse.de. Und ansonsten würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss, hat sehr viel Spaß gemacht.